SRF 1. SRF 1.
Sein grosser Lebenstraum, das ist zu schreiben. Irgendes wen wird er von dem können leben. Am liebsten schreibt er so, wie er redet. Seeländer-Dialekt nämlich. Und jetzt hat der 32-jährige Bieler Sebastian Steffen sein allererstes Buch herausgegeben. Es ist eine Geschichte über einen jungen Typ, der gerade in einer Krise steckt. Und weil diese Figur gerade viel über sein Leben nachstudiert, da kommen ihm auch Szenen aus der Kindheit in den Sinn.
Aus irgendeinem Grund haben wir Kinder vom Dorf, der Reto, der Bibli, die Mare, der Hagi und der B. Mein Bruder ist mit einem langen Seil an ein Töffchen gefesselt. Mit den Füßen voran. Dann haben sie das Töffchen angelassen, sind losgefahren. Über den Acher, schnell und langsam, im Slalom, im Kreis. Sie haben gelacht, sich gegenseitig aufgeschraubt und sie haben so lange weitergemacht, bis man mein Bruder die Farbe von seinen Kleidern, der ganze Bub unter all dem Dreck nicht mehr hat erkannt. Und wo bin ich gewesen?
Eine Passage aus dem Buch von Sebastian Steffen. Wir stellen Ihnen den Autor und sein neues Buch in dieser Schnabelweitstunde hier bei uns auf SRF 1 vor. Und natürlich beantwortet unser Mundart-Experte auch noch Wörter, unter anderem der Ausdruck «um» und «an». Ich bin Ricarda Trepp, wünsche Ihnen gute Unterhaltung in dieser Stunde. Schnabelweit, die Redaktion hat Susanne Sturzenegger.
Familie Schlitteln am Brändlisberg, Familie Schlitteln am Brändlisberg, Familie Schlitteln am Brändlisberg, bis wenn es am Sonntagnachmittag.
Familie Schlitteln am Brändlisberg, bis wenn es am Sonntagnachmittag. Sophie ruft, Papi, ziehst mich noch mal an, aber das mal bitte bis zum Hag. Der Urs sagt klar, ich zieh dir den Schlitten, aber laufen muss selber, es ist ja schliesslich schon das dritte Mal. Und du bist doch kein Baby mehr. Die Kleine sitzt im Schnee und fängt an heulen, also nimmt sie den Urs an der Hand, aber sie macht keinen Wank. Er lacht und sagt, aber das letzte Mal, und sie sagt Danke.
Schlitten am Brändlisberg, Familie Schlitten am Brändlisberg, Familie Schlitten am Brändlisberg, bis wenn es am Sonntagnachmittag.
Damaskus Militärstützpunkt am 3:30 in der Nacht. Ein junger Mann packt ein Fladenbrot aus, er heisst Karim und er bewacht schon seit 5 Stunden den Südeingang zusammen mit seinen Freunden. Wir sind. Das Fladenbrot hat ihm seine Mutter am Abend vorher mitgegeben. Dann hat sie ihn lang in den Arm genommen und wie jedes Mal beim Abschied einen Kuss auf seine Stirn gedrückt und gesagt, Gott soll mit dir sein.
Familie Schlitteln am Brändlisberg, Familie Schlitteln am Brändlisberg, Familie Schlitteln am Brändlisberg, bis wenn es am Sonntagnachmittag.
Morgen Allmendstrasse in Thun, Ruag-Abteilung Export. Der Urs Wenger erklärt den Journalisten in fachkundigen Wort. Die Effizienz von Schweizer Splitterhandgranaten. Wo der vom Tagi fragt, wie viel und was für Kunden händer, sagt der Urs natürlich nur stabile und friedliche Länder wie Jordanien, Katar und die Emiraten.
Der Karim nimmt ein Biss vom Fladenbrot und fragt seinen Freund, ob die Stelle im Geschäft von seinem Onkel immer noch frei sei, weil er nicht mehr Soldat sein will. Doch in dem Moment knackt etwas hinter dem Hag.
Familie Schlitteln am Brändlisberg, bis wenn er's am Sonntagnachmittag.
Bin's Nacht sagt Sophie, Papi, gell, wir gehen schon ganz, ganz gleich. Wieder mal zusammen schlitteln, weil gestern war mega lustig gsi. Der Urs sagt klar, am Sonntag, wenn's noch Schnee hat, und gibt er einen Kuss.
Der Karim und der Mirsi drehen sich gleichzeitig um und sehen die Silhouetten und dass etwas zu fliegen kommt. Dann gibt's einen Blitz und einen Knall und dann ist Schluss.
Mundartmusik hier bei uns auf SRF 1 in der Schnabelweide. Heinz der Specht haben Sie gehört mit «Familienschlitten». Wenn in unserer Mundart-Redaktion ein neues Buch auftaucht mit einem neuen Namen drauf, dann freuen sich alle. Und wenn der Inhalt auch noch gut ankommt, ja, dann laden wir den neuen Autor natürlich gerne ein für unsere Sendung «Schnabelweit». Also einer ist zum Beispiel der Sebastian Steffen. Vor kurzem ist eine Erzählung von ihm als Buch herausgekommen. «Astronaut unter einem Milchglasdach». Ein ungewohnter Titel. Auf dem Umschlag da steht noch wenig über den Autor selber. Zum Beispiel steht dort «Sebastian Steffen lebt und arbeitet in Biel». Er schreibt, macht Musik und hat am Bieler Literaturinstitut studiert. Das ist noch nicht gerade viel. Aber nach einem Beitrag von der Susanne Sturzenegger aus unserer Mundart-Redaktion, da wissen Sie mehr über den jungen Autor. Aber am besten stellt er sich doch gerade mal selber vor.
Also ich bin 32. Ich bin in Gampelen aufgewachsen. Das ist am Neuenburgersee. Zins in die Schule, Nachbardorf und dann schon gleich auf Biel gezügelt, habe eine Betreuerlehre gemacht als Fabe. Ich habe mit Leuten mit einer kognitiven Beeinträchtigung gearbeitet und habe immer geschrieben dazu, Musik gemacht und schließlich am Institut studiert, am Bieler Literaturinstitut.
Musiker ist er auch, der Sebastian Steffen. Mundart Trash, sagt er dem Stil.
Ja, es ist ein bisschen nicht so hörbar, würde ich sagen. So mit 3 Akkorden und ein bisschen mühsamen Texten. Einer Texte, die so, gehen so ein bisschen dorthin, wo es weh tut, so überzeugt, wo man eigentlich nicht so darüber redet, wo nicht unbedingt gerne gehört. Und, ja.
Also gut, es gibt ja sowieso keine Aufnahmen, die man könnte anhören. Bleiben wir beim Schreiben. Überhaupt, wenn man Sebastian Steffen fragt, was ihm wichtig sei im Leben, dann ist es Schreiben. Von dem kann er zwar noch nicht leben, aber mit Werkbeiträgen von der Stadt und vom Kanton Bern hält er sich knapp über Wasser. Aber jetzt wollen wir mal hören, wie Sebastian Steffen sein Debüt anfängt. Er liest die erste Seite.
Gestern haben wir uns getrennt. 5 Jahre waren wir zusammen, Sophie und ich. Man sollte sich nicht an einem Freitag trennen. Wir sind nebeneinander auf dem Sofa gesessen und haben das Nötigste besprochen. Wenn man sich am Montag trennt, ist die Chance vom Absturz kleiner. Ich hatte einiges zu waschen, bevor ich packen konnte. Sophie ist sehr zur Lia und das war gut so. Ich habe meinen Bruder angerufen und gefragt, ob ich ein paar Tage bei ihm wohnen könnte. Er hat gemeint, er sei über das Wochenende weg, am Montag ging es. Ich habe die Waschmaschine geleert und den Tümpel gefüllt. Ich bin vor dem Fernseher gesessen, habe die Wäsche zusammengelegt. Ich habe den Mischu gefragt, ob ich über das Wochenende bei ihm schlafen darf und er hat gesagt, das sei gut. Ich habe meine Boxershorts gefaltet und ihre Unterhosen. Ich habe ihre Unterleibchen zusammengelegt und meine T-Shirt. Ich bin in die Küche, habe die Espresso-Maschine mit Kaffee gefüllt, ich habe Kaffee getrunken, Wäsche zusammengelegt, Fernsehen geschaut, zuerst Simpsons und dann irgendetwas anderes. 5 Jahre ist eine lange Zeit. Ich bin in die Wäschküche, habe den Tümpel geleert, dann habe ich meine Sporttaschen vorgenommen und verpacken, Zahnbürstchen, Zahnpasta, Zahnseide, Frotte, durch Duschen, Kleider. Sophie hat jetzt in Berlin darauf gewartet, dass ich gehe.
Also der Anfang, der zieht einem gerade rein, der junge Mann da, ist nach 5 Jahren Beziehung mit der Sophie wieder Single, muss seine Sachen packen und irgendwo unterkommen. Nach der ersten Seite weiss man jetzt noch nicht so viel über diesen Typ, zu viel wollen wir auch nicht verraten, aber trotzdem können Sie ihn einmal ein bisschen charakterisieren, was ist er für einen?
Nein, ich würde sagen, eher introvertiert, so ein bisschen selbstmitleidig, würde ich sagen. Sehr am Hadern mit sich und seiner Umgebung, mit seinem Dasein als Künstler, der nicht so richtig klappt und auch verloren, weil ja gerade die langjährige Beziehung durch ist gegangen und ziemlich im freien Fall, würde ich sagen.
Ist er Ihnen sympathisch?
Ja, eigentlich schon.
Das ist also die Hauptfigur, der junge Mann. Und wir haben den Sound gehört, wie der Sebastian Steffen in der Berner Seeland Mundart die Geschichte erzählt. Wenn man jetzt aber das Buch umkehrt, dann liest man die gleiche Geschichte im Schriftdeutsch. Und das tönt dann so.
Seit gestern sind wir getrennt. 5 Jahre lang waren wir zusammen, Sophie und ich. Man sollte sich nicht an einem Freitag trennen. Wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und haben das Nötigste besprochen. Wenn man sich montags trennt, ist die Chance abzustürzen geringer. Ich hatte noch einiges zu tun, bevor ich packen konnte. Sophie wartete bei Lia, das war gut so. Ich rief meinen Bruder an und fragte, ob ich ein paar Tage bei ihm wohnen könne. Er meinte, er wäre übers Wochenende weg, ab Montag wäre es okay. Ich leerte die Waschmaschine und füllte den Tumbler. Ich setzte mich vor die Glotze und sortierte die Wäsche. Ich fragte Mischu, ob ich übers Wochenende bei ihm schlafen könne. Er sagte klar.
Das ist interessant, wenn man das so hintereinander hört. Mundart, dunkt mir, ist näher, persönlicher und direkter. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, vom Lesen her ganz klar. Schon nur für mich, weil es Deutsche ja wie eine Fremdsprache ist. Und ich habe ja auf Mundart geschrieben.
Also der Text war zuerst Mundart.
Mhm.
Und warum haben Sie es dann nachher noch auf Hochdeutsch geschrieben?
Ja, das war ja meine Abschlussarbeit am Literaturinstitut, der Text auf Mundart. Und er hat mich ein Experte vom Prüfungskomitee gefunden, es sei eigentlich schade, dass er nicht auf Hochdeutsch sei, weil es würde auch funktionieren für ein deutschsprachiges Publikum.
Das Übersetzen sei dann recht mühsam gewesen, weil in der Mundart habe es gestumme, der Rhythmus, der Ton, das sei für ihn total wichtig. Da habe er viel getüftelt, ausprobiert, wieder gestrichen, ein Wort durch ein anderes ersetzt. Und wichtig sei ihm auch, dass seine Figuren so reden, wie junge Leute heute reden. Bei der Übersetzungsarbeit konnte ihm dann die Verlegerin helfen. Das zweite Hoch hat es dann geklappt. Interessant ist jetzt aber, welche Version die Leute eher lesen.
Also speziell finde ich, dass ich fast mehr auf die hochdeutsche Version angesprochen wurde. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass zumindest bei meinem Umfeld mehr Leute Hochdeutsch lesen. Was allerdings lustig ist, dass viele haben gesagt, sie hätten Hochdeutsch angefangen. Und dann haben sie es irgendwann umgedreht. Nein, sie merken, dass es eigentlich ganz gut geht, auch auf Mundart zu lesen.
Was bedeutet das für Sie jetzt beim Schreiben, für das nächste Mal?
Früher hat mich das noch mehr belastet. Ich habe das Gefühl, ich müsse Deutsch schreiben. Und mittlerweile ist es mir relativ gleich, weil ich denke, wenn der Text überzeugt, dann wird es einen Weg finden, wie man den auch für eine größere Menge zugänglich macht.
Aber auch in der deutschen Version hat es Mundartwörter, die dann noch in einem Glossar erklärt werden. Für die Leser und Leserinnen, die eben nicht Schweizerdeutsch verstehen. Da heisst es dann zum Beispiel, dass ein Taucherli ein Wasservogel ist oder was ein Mailänderli ist oder eine Servierdüse. Oder was es bedeutet, wenn man einem Eis paniert. Die Trainingsgeschichte war also der Abschluss von einer 3-jährigen Ausbildung am Literaturinstitut. Und aus dem ist dann auch das erste Buch geworden von Sebastian Steffen. Wie ist er denn eigentlich auf das Thema gekommen?
Also ganz plump, ja, die langjährige Beziehung, die ich hatte, die ist auseinandergegangen. Und dann habe ich, nachdem habe ich quasi die erste Seite, die ich gelesen habe, geschrieben. Und irgendwie hat der Text etwas gehabt. Und er hat sich eigentlich weiterentwickelt. Aber er ist viel weniger autobiografisch, wie das jetzt klingt. Das war mehr so der Impuls, den ich brauchte, um den Text zu schreiben.
Eine eigene Erfahrung literarisch bearbeiten, auch wenn Sebastian Steffen selber nicht so elend abgestürzt zeigt. Unterdessen ist er schon an einer Fortsetzung. Und natürlich ist es wieder ein Mundarttext. Da bleibt er dabei. Das sei seine Sprache, wo er auch einen viel grösseren Wortschatz hat. Wenn man ihn fragt, was ihm bei dieser ersten Erzählung besonders gelungen ist, muss er ein bisschen überlegen. Der Sebastian Steffen ist zurückhaltend, bescheiden. Und das ist auch sein erstes Interview. Aber dann ist es klar.
Ja, es ist dünn, aber für mich steht wie mehr drin, als es jetzt dicke vom Buch sagt. Und da bin ich irgendwie stolz drauf, weil es ist sehr kompakt. Ja, aus sehr viel mehr Seiten habe ich für mich das Wichtigste wie zusammengestrichen oder das meiste rausgestrichen. Ja, ich denke, dass die Kompaktheit, die macht es auch aus. Es wird nicht alles fertig erklärt, aber das bringt hoffentlich der Leser dazu, dass er sich selber Bilder machen kann. Daraus fordert ihn vielleicht ein bisschen mehr. Also für mich ist es so, wenn ich einen richtig ausführlichen Text habe, der mir alles erklärt, dass ich mich als Leser häufig ein bisschen bevormundet fühle und es wird mir erklärt, was ich jetzt muss fühlen, was ich jetzt denke, was die Figur denkt, aus der drin. Und ich selber, ich muss mich gar nicht so zurechtfinden drin und das ist ein bisschen uninteressant. Das ist vielleicht wie wenn man im Film ist und jedes Mal unterstreicht die Musik, wie man sich jetzt gerade fühlen beim Lesen. Und ich habe es lieber, wenn ich mir selber ein Bild machen kann. Und das ist möglich, wenn es knapp skizziert ist.
Ja. Sebastian Steffen, hören wir doch noch ein bisschen weiter, wie es dem Ich-Erzähler geht. Er hat ja keinen Namen.
Nein.
Er ist ja immer noch am seine Sachen packen, aber irgendwie geht das nicht so recht vorwärts.
Sophie Birlia. Ich bin in die Badwanne gelegen und habe in den Astlöcher von der Täfertilie Gesichter gesucht. Zuerst ohne und dann mit Wasser. Ich habe die Nase zugeklemmt, die Luft angehalten und mich rückwärts sinken. Sophie und ich sind beide gleich gross. Sie haben grosse Augen, ein rundliches Gesicht, meins ist schmal und enderkantig. Ich habe die Luft angehalten, den Stöpsel gezogen, mich auf den Bauch gedreht, dann habe ich gewartet, bis ich wieder schnaufen konnte. Ich habe Luft geholt, bin aufgestanden, dann ist es mir schwarz geworden vor Augen. Das Badzimmer voll Dampf, ich im Schwitzen, ich im Stein, ich im Schnaufen. Bevor wir zusammen sind, hat Sophie im Ausgang oben mit der Lia rumgeknutscht. Ich habe mich angelegt, ich habe in den Kühlschrank geschaut, die fertig gepackt und bin gegangen. Draussen war es neblig, feucht. Ich habe Sophie gegessen, Messler, die sind jetzt weg. Ich habe sie nicht mit «Hey, du» angeschrieben, sondern mit «Hey, hey» und auch auf obligaten Abschiedsmunch habe ich verzichtet. Ich mit meinem dunkelblauen Wanderrucksack und der grünen Sporttasche schon nach 50 Metern geschwitzt wie ein Tier. Ich habe es nie gern gehabt, wenn mir Sophie auf den Schoss ist gehockt. Auf mir oben ist sie mir immer riesig vorgekommen, so richtig zum Verlieren gross. An der Busstation habe ich meine Jacken aufgemacht und die Schuhe zugebunden. Vor noch nicht so lange hat mir mein Bär mal demonstrieren, wie blöd es aussieht, wenn man die Hose zu tief dreht. Also ist er vor das Küchenfenster gestanden, hat seine grausigen Lederhosen über die Pfüdlenbacken gezogen, das T-Shirt gelüpft und sich ein paar Mal langsam um sich selber dreht. Sophie und mein Bär haben es immer gut können. Im Bus hat es nach Zwiebeln geschmeckt. Etwa 5:30. Ich war mit meinem Bagage überall im Weg und daheim habe immer eingeputzt. Sie hat alles liegen, Kleider, Haar, Gummeli, Haar. Kürzlich habe ich eine regelrechte Lianen aus Haar zum Badwannenabfluss rausgezogen, schimmelig und vermodert. Ich hatte selten etwas so grusiges in den Finger. Mischu hat der Busstation auf mich gewartet, Mischus Hand rund um den Verkehr, Mischus 1,92, Mischus schiefe Grinsen, Mischus Frage, ob sie mich nicht mehr wollen herlassen. Links von uns hat die junge Mutter mit einem grünen Mantel ein schlafendes Pfünderli vor sich hergeschoben, hinten dran ein seltenes Bärli, dicker Mann, dünne Frau, beide am Telefonieren. Sophie hat immer 2 Kinder wollen oder 4. Es war schon fast feister und der Nebel hat sich durch meine Jacke gefressen. Rechts von uns der Kreuzplatz, links von uns die Strasse, die Mischung mit einer Sporttasche, die Mischung mit einer Zigarette im Mueck, die Mischung, die bei Rot über die Strasse läuft. Ich habe gewartet, ich habe auf die Uhr geschaut und ich habe die Farben der vorbeifahrenden Kerne vor mir hergesagt. Ich weiss nicht mehr, ob ich ein Kind will, aber wenn, der ein Bub. Die Ampel ist auf grün gekumpelt und ich bin los. Gelbe Streifen und Abgas. Kurz bevor sie zur Lia ist, hat mich Sophie noch gefragt, ob ich zu lange nahe sei, den ich hier vermisse. Mischa wohnt am Blumenrein. Rechts das Migros, links die Madridstraße, rechts ein Computerladen, staubiger geht's nicht mehr. Mischa wollte wissen, was passiert sei. Ja, angehalten, bei Herrenknäulen, die haben mir die Schuhe zugebungen. Sophie schätzt, wenn man das Zeug ausdiskutiert. Ich habe gesagt, du weißt ja, wie es ist. Ich habe Pendeln doppelt verknüpft, bin aufgestanden und er weiter. Blumenrein, noch 20 Meter. Mischa hat eine grosse Stube, einen grossen Fernseher und ein massives Eichenbett mit dunkelroten Bezügen im Schlafzimmer. Mischa hat einen Plattenspieler. Mischa hat Hausschlüssel zum Hosensack rausgerübelt und ich habe gesagt, heute schiesse ich mich weg. Sophie und Mischa haben es immer gut können zusammen. Ich habe gesagt, Vollgas, bis ich nicht mehr stehen kann. Die meisten von meinen Freundinnen haben Mühe mit dem Mischa. Ich bin vorab die Stege zu der Auf, Weihnachtsdeko im Stegenhaus, Leuchtgirlanden, Samichleus. Mischa hat die Tür aufgemacht und ich habe ihn gefragt, ob ich ein Bad nehmen darf. Er hat genickt, mir ein Bier in die Finger gedrückt. Eine runde Badwanne voll Schaum. Daheim bin ich bequemer gelegen. Ich habe die Nase zugeklemmt, die Luft angehalten und mich rückwärts sinken.
Da ist also der junge Mann, der nach einer fünfjährigen Beziehung vor Freundin vor die Tür gestellt wird. Er ist in einem Schockzustand und zieht dann mit seinem Freund Michu von Beiz zu Beiz. Die Sprache ist grob, er trinkt viel, er denkt an Sophie, was sie echt macht, aber auch an andere Frauen. Das sind Gedankenfetzen, die ihm im Kopf umtrüllen. Gedanken über das, was jetzt ist und was vorbei ist. Da zum Beispiel eine Szene aus der Kindheit.
Aus irgendeinem Grund haben auch die Kinder vom Dorf, der Reto, der Bibli, die Mare, der Hagi oder B. Mein Bruder mit einem langen Seil an ein Töffli gefesselt, mit den Füßen voran. Dann haben sie das Töffli angelassen, sind losgefahren, über den Acher, schnell und langsam, im Slalom, im Kreis. Sie haben gelacht, sich gegenseitig aufgeschrubbt und sie haben so lange weitergemacht, bis man mein Bruder die Farbe von seinen Kleidern, den ganzen Bub unter all dem Dreck nicht mehr erkennt. Und wo bin ich gewesen?
Es ist ein vielversprechender Erstling über junge Burschen, die ein bisschen verloren wirken. Vielleicht noch ein bisschen überdreht und ungelenk, aber die Sprache verhebt. Der Sebastian Steffen macht kurze Sätze und wechselt manchmal mitten im Satz von einem zum anderen Thema. Im Bus hat es nach Zwiebeln geschmückt. Ich bin mit meinem Bagage überall im Weg gewesen und daheim habe ich immer eingeputzt. Sie hat alles liegen lassen. Das ist ein bisschen wie ein Film. Und das sei noch ein guter Vergleich, sagt er.
Also ich habe mir das tatsächlich ein bisschen wie als Film vorgestellt. In jeder Situation sieht man einerseits das, was vor einem liegt, und er denkt man eben zum Beispiel an die Wohnung und mit der Wohnung natürlich, wer in dieser Wohnung war, was mit dieser Wohnung gemacht hat, häufig putzt man ja die eigene Wohnung. Und er, die Bilder, wie die sich so wie übereinander überlagern, und das hat mich gereizt dran.
Zeitweise hat mich ihre Sprache auch ein bisschen an Songtext erinnert. Sie schreiben ja auch tatsächlich Mundartlieder. Oder ist das etwas ganz anderes für Sie?
Nein, das ist schon so. Ich habe zum Teil auch Stellen aus diesem Buch heraus vertont. Ich habe das Buch sogar plus ou moins zusammen mit der Gitarre geschrieben. Ich habe immer überprüfen, ob der Rhythmus verhält. Und dann habe ich irgendwie zwei Akkorde auf der Gitarre gespielt und dazu den Text geredet. Und wenn man nicht mehr darüber reden kann, dann merkt man, dass man nicht mehr im Rhythmus ist. Und,
das ist jetzt schade, haben Sie keine Gitarre da. Kann man es sonst demonstrieren, ohne Gitarre irgendwie? Aber ein ganz kurzes Beispiel.
Ja, sie klopfen auch, aber wenn ich jetzt keine Gitarre habe. Ja. Mein vorletztes Konzert in einem ehemaligen Schlachthaus in der Innerschweiz, Mischu ist gefahren mit seinem VW-Bus, hat mich Amp umgedreht, geschaut, dass ein Soundcheck verhält und uns ein Gremlin Speed organisiert. Es hat gefällt, ich habe 150 Höhen verdient und sind wieder versoffen. Kollegen sind wir erst, was schon lange wieder hell war. Ist. Mischu in einem Zimmer von so einer blonden Sportstudentin und ich... Entschuldigung.
Ist schwierig, sie sind ein bisschen verkältet und da kommt man manchmal fast keine Luft
mehr. Ja, genau.
Sebastian Steffen, Sie schreiben eine urbane Geschichte mit einer urbanen Sprache. Das steht schon auf dem Klappentext. Es ist schnell, knapp, trocken, ohne Brimborium, auch frech, unverblümt, zum Teil unanständig. Der Erzähler und seine Freunde trinken viel, rauchen, nehmen Drogen. Auch ihre Eltern haben übrigens früher schon gekifft. Es fallen auch sexistische Sprüche und man ist schnell einmal mit einer Frau im Bett. Es wird geschlägelt und so geredet, wie man unter Jungen redet. Was sagen Ihre Eltern dazu, wenn sie das lesen?
Ja, mein Vater findet es sehr authentisch und meine Mutter rümpft ein bisschen die Nase und hätte es gerne ein bisschen eleganter.
Die Geschichte ist mir auch ein bisschen vorgekommen wie ein Spaziergang durch Biel. Man lernt dabei auch die Stadt ein bisschen besser kennen. Als Leser, Leserin macht man eine Beizentour mit oder man erlebt mit, wie der EHC Biel aufs Dach überkommt. Was haben Sie für eine Beziehung zu Biel?
Also ich wohne jetzt dort seit, glaube 12 Jahren, aber ich weiß es nicht so genau. Das ist mein Zuhause.
Jetzt zum Schluss müssen Sie noch etwas zum Titel sagen. Astronaut unter einem Milchglasdach. Also sagen Sie, so wie ich rede, wie heisst er für Sie?
Astronaut unter einem Milchglasdach.
Das ist recht außergewöhnlich. Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Also eigentlich ist meine Mutter auf den Titel gekommen. Sie hat mir sehr geholfen bei diesem Text. Hat ihn korrigiert, gegengelesen. Die ganz extremen Stellen, mich können davon überzeugen, dass sie die ein bisschen kürzen. Dann schliesslich auf dem Titel, mir ist selber keinen Sinn gekommen. Aber es hat zwei Bilder drin, der Astronaut als kindliche Erinnerung, eine kurze Passage und das Milchglasdach so mit Metapher für einen Nebel, wo eigentlich durch die Wintermonate einfach ziemlich zäh über Biel hängt.
Astronaut unter einem Milchglasdach im Seeländer Dialekt oder Astronaut unter dem Milchglasdach in der deutschen Version. Je nachdem, was man lieber liest. Das ist Sebastian Steffen sein Debüt. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was wir von dem jungen Autor noch alles hören oder lesen. Sie erfahren es dann sicher auch bei uns auf SRF 1 in der Mundartsendung Schnabelweit.
Treibt ein manchmal weiter weg, so weit, dass man vergisst, wo man hergehört. Ich hab immer wie ein ewiger Wanderer geglaubt, hab meine Spuren alleine hier und eine Steuer. Jetzt bin ich zurück an dem Ort, wo meine Wurzeln geblieben sind und wo mich zu dem hat gemacht, wo ich immer noch bin. Wenn die Sonne hinter dem Jura untergeht und Felder scheinen wie ein großes Meer, mit Erinnerung an früher mit dem Herrentreit. Der Spuren ist läuft in mir, hier bin ich daheim. Da steht das Haus, wo ich gelernt habe, was ein Eisenweis gibt. Und in dir mag geschworen haben, du hättest die einzige Sinn. Wir hätten alles gegeben, um zu wissen, dass es immer so bleibt. Jetzt bin ich zurück an dem Ort, wo meine Wurzeln sind. Oh. Wenn die Sonne hinter dem Jura untergeht und Felder scheinen, mit Erinnerung an früher mit den Haaren dreht. Der Spüren ist tief in mir, hier bin ich daheim. Der Spüren ist tief in mir, hier bin ich daheim.
George, hier bin ich daheim. Das ist die Schnabelweite bei uns auf SRF 1, wo wir eine ganz spezielle Rubrik, nämlich den Briefkasten, und hier beantworten unsere Dialektexperten ihre Fragen zu Wörtern, zu Redewendungen. Und heute geht es um die Frage der Agnes Merki von Burgdorf. Sie fragt nämlich, ob es den Ausdruck «um» und «an» noch in ihrer Familie gäbe oder ob der noch andere brauchen. Der andere Perler, der hat es für uns herausgefunden.
«Um» und «an» oder auch «um» und «an» ist kein sogenannter Familiarismus, sondern ein allgemein schweizerdeutscher Ausdruck. Die Aussprache von «um» und «an» variiert je nach Region ein bisschen. So sieht man im Aargauischen und im Luzernischen «um» und «an» und im Berner Oberland und in den Bündner Walsergebiet umha und anha. Und auch eine der heutigen Schweizer Grenzen im Elsass kommt ummen und nane noch gebraucht. Sehr wahrscheinlich ist es mal im ganzen oberdeutschen Raum verbreitet gewesen. Ummen und ane hat zwei verschiedene Bedeutungen, die aber miteinander verwandt sind. Erstens hin und her, hin und zurück, da und dorthin. Und zweitens hin und wieder im Sinn von da und dort. Schauen wir zuerst die erste Bedeutung von ummen und ane an, also hin und her. Die älteste Erwähnung im Idiotikon im Schweizerdeutschen Wörterbuch stammt aus dem Jahr 1529. Da heisst es, sie schicken fast Boten umhen und anhen. Also sie schicken flink Boten da und dort her, in alle Richtungen. Im Idiotikon findet man noch mehr Beispiele. Er mag so umen und ane kommen, kann man auf Zürichdeutsch sagen, für jemanden alles, der nicht mehr so gut zu Fuß ist. Umen und ane bedeutet nämlich nicht nur hin und her oder auch hin und zurück, sondern ist auch ein Synonym für umeinander. Umen und ane fahren bedeutet ohne grosses Ziel in der Gegend umfahren. Und umen und ane nehmen heisst in Luzern ein Retourbillett lösen, also eben hin und zurück. Jetzt zu der zweiten Bedeutung. Im Idiotikon steht umen und ane bedeutet auch hin und wieder im Sinne von da und dort. Heute versteht man hin und wieder zeitlich. Es bedeutet zuweilen, ab und zu. So kann man auch sagen, ich gehe umen und ane ins Kino. Ursprünglich ist hin und wieder aber räumlich verstanden und hat gemeint, über eine bestimmte Strecke verbreitet. Eben da und dort. Und dazu gibt es im Idiotikon gerade mehrere Beispiele. Umen und ane stehen ist solothurnisch für im Zug umstehen. Es ist keiner weder umen noch ane, sieht man im Aargau und das Einsiedeln für «es ist niemand da». Und «Oma und Anna» sieht man im Appenzell für «überall». Wenn man die Wendung «umen und ane» auseinandernimmt, dann sieht man, wieso dass es so viele verschiedene Bedeutungsnuancen gibt. Der erste Teil «umen» ist eine Kurzform von «umhin». Das heisst eine Zusammensetzung aus «um» und «hin». Und bedeutet unter anderem hin, zurück oder wieder. Im Westen sieht man heute noch «omme» oder «umme» statt «wieder». Der zweite Teil «ane», «an hin», ist zusammengesetzt aus «an» und «hin» und heisst unter anderem «hin», «hinüber», «herüber», «hinweg». Der Grund für die vielen Bedeutungsnuancen sind also die vielen verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Wörter «umme» und «ane». Darum, wenn jemand sieht, es hat «umme» und «ane» zu essen gegeben, dann kann man das ganz verschieden verstehen.
Puh, das ist ganz trickreich, da muss ich sagen. Und für mich als Bündnerin sehr, sehr fremde Ausdrücke. Umme und ane, das kann man ganz vielseitig brauchen, aber gerade darum auch eben missverstehen. Unser Mundartredakteur, der André Perler, hat es erklärt. Wer erinnert sich noch von Ihnen an die Kinderfernsehsendung «Spielhaus», die hier?
Das Haus, eine Tür. Feister 1-2, da sind's. Komm rein, es gehört rein. Es heisst Spielhaus.
Sicher sind ganz viele von Ihnen jetzt gerade wieder in der Kindheit zurück. Und zum Signet von Spielhaus, da hat SRF1-Hörer der Heinz Keller eine Frage an unsere Dialektexperten. Und zwar möchte der Herr Keller gerne wissen, was es mit dem Wort «dinne» auf sich hat. Im Signet, da heisst es ja «komm inne», es gehört «dinne». Ist «dinne» ein Dialektwort oder ist es nur ein abgeändertes «dir», so dass sich auf «inne» reimt? Der André Perler, der ist an dieser Frage nachgegangen.
«Es gehört «dinne», das hat für mich auf den ersten Blick keinen Sinn gemacht. Darum bin ich einfach mal ins Idiotikon, also ins Schweizerdeutsche Wörterbuch, und habe mir auf die Suche nach dem «dinne» gemacht. Und siehe da, ich habe tatsächlich einen Eintrag gefunden. «Dine» oder «dein» ist eine Variante von «dir», also vom Possessivpronomen von der zweiten Person Singular im Dativ. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber die Belege aus dem Idiotikon, die machen es verständlich. «Ist das Halstuch «dine»?», hat man auf Zürichdeutsch fragen. Das «dine» ist in dem Fall eben nicht das männliche «deiner», der «deinige», sondern «dir», auf Hochdeutsch «dein». Und «dine» kann für alle Geschlechter Brauch kommen, also nicht nur für männlich, wie man im ersten Augenblick das Gefühl hat, sondern auch für weiblich und sächlich. So sieht in einem Aargauer Theaterstück ein Mann zum anderen über eine Frau. «Nimm sie doch der, sie ist ja schon lange deine.» Wortwörtlich übersetzt, sie ist ja schon lange dein. Was so viel heisst wie, sie gehört dir ja schon lang. Und schon im Mittelalter hat man dein Sein gebraucht für dir gehören. Und übrigens auch mein Sein für mir gehören. Es gibt da ein schönes mittelhochdeutsches Gedicht aus dem 12. Jahrhundert, das eine unbekannte Frau in einem Liebesbrief geschrieben hat. Du bist mein, ich bin dein, des sollt du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin. Du musst auch immer darin sein. Also übersetzt, du gehörst mir, ich gehöre dir. Im Signet vom Spielhaus heisst es aber nicht, komm inne, sie ist deine, sondern komm inne, es gehört deine. Auf Hochdeutsch übersetzt also, es gehört dein. Für uns klingt das jetzt vielleicht komisch, aber das Idiotikon hat tatsächlich einen Beleg für die Form. Alles, was ich habe, gehört auch deine, steht in der Zürcher Bibel von 1524. Einen neueren Beleg gibt es allerdings nicht. Gemäss dem Idiotikon ist deine gehören im Aargau, im nördlichen Kanton Luzern, im Toggenburg und im Kanton Zürich verbreitet gewesen. Heute ist die Form laut dem Idiotikon praktisch ausgestorben. Die Frage von Herrn Keller kann ich so beantworten. Es gehört deine ist zwar tatsächlich ein Dialektausdruck, aber er ist schon in den 1960er Jahren, als das Spielhaus Signet entstanden ist, veraltet gewesen und wahrscheinlich eben nur gebraucht gekommen, für das es sich auf «komm inne» reimt.
Aha, jetzt ist also alles klar. Unser Mundartredakteur, der André Perler, hat es erklärt. Stiller Has, Flieder, es ist 20 vor 10.
Die Liebe ist ein Vogel, der über die Höger fliegt, schenkt mir eine schwarze Feder, bevor sie weiterzieht. Schenkt mir eine schwarze Feder, wenn sie fertig liebt. Du hast den Schlüssel zu meinem Herz, ich hab's gar nie beschlossen gehabt. Du hast Fledermäus im Bauch, du nimmst mich aus, ich hab's immer offen gelassen. Du hast den Schlüssel zu meinem Herz. Irgendeine Sehnsucht frisst in mir und weiss nicht mehr genau nach was. Nie mehr und immer wieder schaust mich mit grossen Augen an. Du hast viel zu grosse Augen und ich hab meine geschlossen gehabt. Unheilbar. Unheilbar für immer, unheilbar bin ich. Ich will nie mehr in fremden Armen liegen. Unheilbar für immer, nie mehr. Und immer wieder. Irgendeine Sehnsucht frisst mich auf, nach was kann ich nicht sagen. Hat deine SMS nicht gelesen, bin wie ein Goldfisch in seinem Glas. Woher treibt mein Leben, das mit mir durchgegangen ist? Wo das Mal wirst nicht bleiben und stellst Flieder auf den Tisch. Und bist so schnell verschwunden, wie das du auftaucht bist. Wir liegen uns in fremden Armen und ich wollte etwas sagen, so richtig einsam sind wir zu zweit. Du schaust zum Fenster raus, es regnet, du schaust zum Fenster raus und ich wollte etwas sagen. Ich habe mich am Mond vergessen und sehe die Welt von mir aufgehen. Wir haben uns schon lange verloren, bevor wir uns hatten. Ich bin schon lange umgegangen und sehe die Welt vor mir aufgehen. Unheilbar. 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 Unheilbar bin ich. Ich will nie mehr in fremden Armen liegen. Unheilbar. Für immer. Nie mehr. Immer wieder, immer wieder. Bist als Kind der Hoger runter, mit ausbreiteten Armen. Oh, ich meinte, ich könnte fliegen, wie ein Vogel mit seinem Schwarm. Ich hab mein Gefieder gespreizt, und hab grosse Schritte genommen.
Das ist SRF 1 mit der Mundart-Sendung am Donnerstagabend mit der Schnabelweide. Berndeutsch, das kommt meistens und überall gut an. Es ist eine Binsenwahrheit, Berndeutsch ist beliebt. Offenbar auch tief in der Ostschweiz. Schwellbrunn im Appenzell, dort ist nämlich der Orte Verlag daheim. Der gibt die Schweizer Literaturzeitschrift raus und die Ausgabenummer 188 von dieser Literaturzeitschrift ist Berndeutschem Mundartgedicht gewidmet. Zeit ist ein Löcherbecki. Das ist der Titel von dem Heft, was es mit dem Titel auf sich hat und um was für Berndeutsche Mundartgedicht sich handelt. Das sagt unser Mundartredakteur, der Markus Gasser.
Wenn ich gerne wissen würde über meinen Namen, ist mein Opa ist letztes Jahr erst gerade gestorben. Mein Heimatort ist in Hasle bei Burgdorf in Bern. Und durch das, dass mein Opa eigentlich verstorben ist, interessiert mich das ein bisschen.
Ja, und da kommen wir gerne natürlich auch noch darauf zurück. Das ist jetzt nur gerade noch der falsche Beitrag. Wir wollen nämlich tief in die Ostschweiz und hören, warum die Schweizer Literaturzeitschrift «Was für die Gau Berner Mundart-Gedicht» abbildet. Nochmal der Markus Gasser, hoffentlich jetzt mit dem, wo wir eben auch hören wollen, nämlich mit dem Heft.
Berndeutsch ist gemütlich. Berndeutsch strahlt Ruhe aus. Berndeutsch hat ein grosses poetisches Potenzial. So steht es im Vorwort von diesem Orteheft. Gut, die Erkenntnis ist jetzt nicht ganz neu, aber Ruhe und Poesie werden tatsächlich vom Gedicht von Kurt Marti, das dem Heft den Titel gegeben hat, gerade voll bestätigt.
Zeit ist nicht Zahl, nicht Strecke. Zeit ist ein Löcherbecken, wo schon nach kurzem Aufenthalt der Mensch zürab in die Unzeit fällt.
Interessant an diesem Literaturheft über Berner Mundartgedicht und mit Feststellung, Berndeutsch gibt es gar nicht in der Einzahl, sondern nur in der Mehrzahl. Und das spiegelt sich in der Auswahl der Autorinnen und Autoren in diesem Heft ziemlich gut. Wir haben Stadtberner Dialekt, wie der von Kurt Marti, den wir gerade gehört haben. Wir haben Mittelberndeutsch, zum Beispiel von Christian Schmid oder von der Barbara Traber. Sie hat übrigens das ganze Heft betreut. Wir haben Emmidaler Dialekt von C.A. Losli und Ernst Eckimann. Aus den Gebirgstälern vom Berner Oberlang sind Maria Lauber aus dem Frutigtal vertreten, der Rudolf Bohren aus Grindelwald oder der Walter Raflaub aus dem Saanenland. Und aus dem Oberaargau hat das Gedicht von der Gertrud Burkhalter abgedruckt. Eins davon, das Armaturenbrett.
Der Wischer tackt, durchticket, die Zeit läuft, das Auto fährt und läuft gut. Sonst läuft nichts beim Fahren, als nur eine Tour. Man ist allein mit Apparatur. Der Wischer tackt, durchticket, ihr Armatur, genau. Hinter der Uhr hat es eine andere Uhr, die ticket in der Armatur, genau. Es ist alles im Gang, es ist alles im Blei. Kommt nicht mehr
heim. In dieser Sammlung von Mundartgedichten kommen also die Stimmen aus allen Ecken des Bernbiet, aber nicht unbedingt aus allen Generationen. Mir fehlen ein bisschen die jungen Autorinnen und Autoren, die gibt es nämlich auch, wenn man an all die Slammer und Spokenwörter, die Liedermacher und Rapper denkt, die auch Berndeutsch dichten. Aber trotzdem, blumende Trögliseligkeit, das kann man deren Auswahl überhaupt nicht vorwerfen. Viele von diesen Gedichten sind prägt von der Modern Mundart, von der Aufbruchsbewegung seit den 60er Jahren, wo Mundartgedichte als ein Mittel anschaut, auf die moderne Welt und ihre Zumutungen zu reagieren. Ergänzt werden die Gedichte von einer Handvoll Schimpfwörter, die der Fluchforscher Roland Ries erläutert, von einem Ausschnitt aus der berndeutschen Übersetzung von Homer seiner Odyssee und von verschiedenen Versuchen, das Vaterunser auf Berndeutsch zu übersetzen.
Eine vielseitige Auswahl also von berndeutschen Gedicht und Text. Die genauen Angaben, Zeit ist ein Löcherbecki, berndeutsche Mundartgedichte. So heisst das Heft 188 von der Schweizer Literaturzeitschrift, wo der Orte Verlag herausgibt. Die Gedichtbeispiele, die wir im Beitrag von Markus Gasser gehört haben, die sind extra mit der Zeitschrift zusammen aufgenommen und zusammengestellt worden. Hören kann man die Hörbeispiele auf der Internetseite auch vom Orte Verlag. Ein Link dazu finden Sie bei uns im Fall auch auf srf1.ch unter dem Stichwort
Schnabelweiz. Und der Berner Song, den haben wir in Etzen, von Eiweg. Und dann kommen wir dann eben zu dem Nachnamen, zu dem Familiennamen Iseli.
Da musst du dir Zeit nehmen, schön zu sehen, wenn es verlangen nach mehr. Du findest meine Brunnen, jeder hat seine Geschichte. Lauf einmal dort loben, es ist ein Gedicht. Da musst du dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Luft. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Ich kann's verlangen nach mehr. Ein Gang in ein neues Depot, nimm etwas gegen Durst. Ein halber Liter Weizen, nicht ohne Wurst. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Ich kann's verlangen. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Dir kommt das Verlangen nach mehr. Etwas für das Vergnügen, den Stein auf den Schütz. Und wenn du ein bisschen Glück hast, siehst du, musst dir Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Ich kann's verlangen nach mehr. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Ich kann's verlangen nach mehr. Du musst dir Zeit nehmen, schön zu sehen. Ich kann's verlangen nach mehr.
Ja, wie viel? Das Schöne zum Beispiel von unserer Schweizer Mundart, wo wir hier jeden Donnerstag zwischen 9 und 10 machen, am Abend Zeit nehmen für das Schöne, für die Mundart in der Schnabelweit auf SRF 1. Ja, und die Fachleute vom Idiotikon, die erklären damals Schweizer Familiennamen. Und heute ist es der Idiotikon-Redakteur, der Hans Bickel, der sich am Familiennamen Iseli annimmt. Weil der Pascal Iseli von Felben-Wellhausen im Kanton Thurgau, der fragt nach seinem Namen Iseli. Und zwar ist er auf die Frage nach seinem Familiennamen gekommen, weil sein Grossvater erst gestorben sei, wie er selber sagt.
Wenn ich gerne wissen würde über meinen Namen, ist mein Opa ist letztes Jahr erst gestorben. Mein Heimatort ist in Hasle bei Burgdorf in Bern. Und durch das, dass mein Opa eigentlich verstorben ist, interessiert mich das ein bisschen, woher das mein Name kommt, vielleicht was er bedeutet und ja, was man halt sonst noch dazu kann sagen.
Ein ursprünglicher Berner in der Ostschweiz. Hans Bickel, könnt ihr dem Hörer Pascal Iseli weiterhelfen mit seinen Fragen?
Ja, der Name ist relativ einfach. Aber der Reihe noch. Alte eingesessen Seisel ist nicht nur das Hasle bei Burgdorf, sondern auch an 13 anderen Orten im Kanton Bern, vor allem im zentralen Mittelland und im Emmental. Wir finden schon 1348 in Burgdorf, wo ein Konrad Isenli von Rüdlingen bezeugt ist. Aber der Name ist auch noch an anderen Orten früh belegt. 1403 zum Beispiel schon in Basel als Iselin mit N am Schluss. Im 16. Jahrhundert auch im Glarnerischen. All die gesessen sind Iseli so in Solothurnischen Messen und an zwei Orten im Thurgau. Das heisst, wenn man solche Verbreitungen hat, eben so über ein ganzes weites Gebiet, kann man eigentlich häufig davon ausgehen, dass der Name sogenannt polygenetisch ist. Das heisst, dass immer ein Motiv zugrunde liegt, das an mehreren Orten gleichzeitig vergeben worden ist, dass sie also nicht nur von einem einzigen Ort her kommen.
Und was ist jetzt das Motiv für den Namen, die Bedeutung?
In dem Namen Iseli steckt, was vielleicht die Hörer auch schon ein bisschen vermuten, nämlich das Wort Eisen, schriftdeutsch Eisen, in seiner Verkleinerungsform Iseli, ist höchstwahrscheinlich ein Berufsübernahme für jemanden, der mit Eisen gearbeitet hat, am ehesten ein Schmied oder ein Hauptschmied. Solche Berufsnamen, oder besser gesagt vielleicht Berufsübernahme in der Verkleinerungsform, sind auch schon relativ gut belegt. Ich denke zum Beispiel an einen Namen wie Schmiedli oder Hämmerli, wo ja ebenfalls auch mit dem Schmiedehandwerk etwas zu tun hatten. Die Verkleinerungsformen könnte man auch als Koseformen eigentlich bezeichnen. Man hat ja in den Dörfern früher die Leute gut kennt, sie haben einander gut kennt und darum hat man häufig fast so klein wie im familiären Rahmen solche Koseformen als Familiennamen vergeben.
Also keine zweite Möglichkeit in dem Fall, wie sonst immer jemand.
Doch, es gibt eben auch in diesem Fall eine zweite Möglichkeit, auch wenn man lieber manchmal eine eindeutige Deutung hat. Und die zweite Möglichkeit bezieht sich wieder einmal auf einen Vornamen. Es könnte nämlich der Vorname Isanhard, Isanbert in diesem Namen stecken. Ein Vorname, den es früher viel gegeben hat. Und auch hier kann man eigentlich das nicht entscheiden, ohne dass man wirklich ein Quellenstudium würde machen.
Sagt der Idiotikon-Redakteur Hans Bickel im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser über den Familiennamen Iseli. Das war von der heutigen Mundart-Sendung Schnabelweit in der Redaktion Susanne Sturzenegger, der André Perler und der Markus Gasser. Musikredaktion Rolli Lütti. Am nächsten Donnerstag geht es in Rauch und Laut zu und her hier bei uns in der Schnabelweit, weil es kommen die Jungen zum Zug, und zwar die jungen Mundart-Rapper. Cypher, so heisst ein sechsstündige Live-Rap-Anlass, der jedes Jahr im Januar von unseren Kollegen von SRF Virus organisiert wird. Die meisten von diesen 80 Rapper aus der ganzen Deutschschweiz, die rappen ihre Texte auf Mundart. Ja, und darum ist Seife ein Thema natürlich auch für unsere Mundart-Sendung Schnabelweit hier auf SRF 1. Was ist das für eine Mundart überhaupt, die die jungen Rapper brauchen? Wie wichtig ist ihnen die Mundart überhaupt und was schreiben sie in ihren Texten? Derigen Fragen geht unsere Mundart-Redaktion mit Markus Gasser und dem Organisator von dem Seife, Pablo Vögtli, noch. Einer, der dabei war bei dem Seife am 26. Januar, das ist der Bieler Shootingstar, der Nemo. Den hören wir jetzt mit seinem neuen Stück «Blackbasse im Himalaya».
Darum bleibe ich fleissig, Bro. Sie sagen, meine Beats sind dope. Aber easy come, ist easy go. Es läuft in drei Peaks los. Doch ich gebe mein Bestes und es bleibt auch so. Sie sagen, ich laufe auf dünnem Eis. Aber was wär's Leben ohne Risiko? Manchmal passe ich nicht rein. Doch ich fühle mich wohl, solange ich mach, was ich lieb. Egal was passiert, klappt's mit Rap nicht. Ja, das studiere ich ab, mal Astrophysik. Berge sind so mein Klima da. Irgendwo auf der Erde fährt der Himmel an. Himalaya, sieh, ich bin oben im Himalaya, sieh. Ja, irgendwo auf der Erde fährt der Himmel an. Seh's nicht erst, wenn ich oben auf dem Gipfel steh. Himalaya, sieh, ich bin oben im Himalaya, sieh. Oh, oh. Ich bin oben im Himalaya, sieh. Oben im Himalaya, sieh. Thank you.
meine Hausaufgaben liegen lassen. Schlaf für eine Sau, daheim habe ich keine Zeit für das. Schwingen von Auftritt hier zu einem Singen da. Bis jetzt hat's geklappt, aber nicht immer grad. Schie, Montagmorgen ist Kult. Rennst um dein Leben, bis wenn's läutet am Pub. Und ich hab gemerkt, zu viel lernen tut mir nicht gut. Drum schreibe ich lieber Rhymes in mein Geschichtsbuch drauf. Schau, es ist nicht immer einfach, aber hat es jemand gesagt? Nein, Mann. Und ich muss ja nicht in die Geschichte gehen. Doch wenn's für mich stimmt, dann habe ich alles richtig gemacht. Check. Sie wollen noch das Beste für dich. Kennen dich genauer als du. Bis zu dem Gipfel ist weit. Doch vor mir geht die Sonne auf. Ich hab meinen Rucksack gepackt. Es wird eine lange Reise. Steine im Weg, neblige Tage, aber ich weiß. Berge sind zum Erklimmen da. Irgendwo auf der Erde fährt der Himmel.
Schönen guten Donnerstagabend, gute Nacht noch, das wünsche ich. Mit dem Nemo, mit Himalaya. Bleiben Sie da auf SRF 1 mit meinem Kollegen Ralf Wicki.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.